Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass auch Leute da sind, die sonst nicht hier sind. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich heiße Ann-Kathrin. Ich bin 24 Jahre alt und bin gerade im dritten Schuljahr vom MBS Marburger Bibelseminar. Hier sind auch einige davon, wenn ihr später Fragen habt, gibt einige, die dazu was sagen können. Seit fast 2 Jahren bin ich jetzt Mitglied hier in dieser Gemeinde. Beziehungsweise erst einfach nur Teilnehmer vom Gottesdienst und seit letztem Jahr im Sommer auch Mitglied. Und habe, wie gesagt, unter anderem die Rangerarbeit gegründet. Dazu möchte ich direkt was sagen. Ich habe diese Arbeit nicht gegründet. Das könnte ich überhaupt nicht. Gott hat diese Arbeit gegründet und ich habe mich bereit erklärt, die Stammleitung zu übernehmen. Aber auch nur den menschlichen Teil davon. Ohne Gott geht das nicht. Aber dazu komme ich auch später nochmal. Eine Aufgabe während meiner Ausbildung ist es, eine Predigt zu halten. Sie zu schreiben, alles, was dazugehört, und sie eben auch zu halten. Und hier bin ich jetzt und darf predigen. Also dann mal los. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise. In die Zukunft. Aber es geht nicht um einen bestimmten Tag, übermorgen oder in 3 Wochen. Es geht auch nicht um ein bestimmtes Jahr. Wir wissen nicht, wann diese Reise ist, wo sie endet, wann das Ziel ist. Keiner weiß es, bis es passiert. So, jetzt haben bestimmt schon einige sich überlegt, worum es heute gehen könnte. Oder nicht? Richtig, heute geht es um eine Stelle in der Offenbarung. Dieses Buch wurde von Johannes geschrieben. Er schreibt von dem, was er gesehen und gehört hat. Darauf komme ich später noch einmal zu sprechen. Der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Offenbarung 21, 1-7. Hier geht es um den Beginn der neuen Welt, um das Kommen des neuen Jerusalem. Weil ich mir diese Szene überhaupt nicht vorstellen konnte, habe ich mir ein bisschen Bilder im Internet angeschaut. Und dazu habe ich euch 2 Bilder mitgebracht. So sieht das einer, der die Offenbarung gelesen hat. Ein glänzend goldener Würfel. Wenn ihr die Offenbarung weiterlest, dann seht ihr auch, dass ziemlich genau beschrieben ist, wie das alles aussehen wird. Oder auch so. Die neue Stadt, herrlich und groß, kommt auf die Erde. Ich weiß nicht, was Johannes tatsächlich gesehen hat. Aber das sorgt auf jeden Fall für einen kleinen Eindruck. Jetzt, wo wir eine grobe Vorstellung haben, ob das jetzt wirklich so aussieht oder nicht, lese ich euch einmal die Bibelstelle vor. Ihr könnt mitlesen. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass der Autor Johannes war. Er befand sich damals auf der Insel Patmos. Die liegt heute in der Nähe der Türkei. Dort war er nicht etwa im Urlaub, wie so viele heute. Er war dort in Gefangenschaft. Doch mitten in dieser Situation wird Johannes auf eine Reise mitgenommen, ähnlich wie die, die ich mit euch am Anfang gemacht habe. In dieser bekommt er gezeigt, was am Ende der Welt passieren wird. Über seine Erfahrungen und Eindrücke schreibt er dann das Buch der Offenbarung. In den ersten Kapiteln geht es viel um Unterdrückung und Zerstörung. Aber dann bekommt Johannes etwas ganz Neues zu sehen. Alles, was vorher war, zählt nicht mehr. Und genau hier kommen wir zu meiner Textstelle. Also schauen wir zusammen einmal genauer hin. Das Kapitel beginnt mit der neuen Welt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Johannes bekommt etwas ganz Neues zu sehen. Es ist nicht vergleichbar mit dieser Welt, die wir kennen und lieben. Und das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mir einmal angeschaut, was das Wort neu hier bedeutet. Auf Griechisch steht an dieser Stelle Kainos. Das wird übersetzt mit neu, anders, unbekannt. Es geht also nicht um eine Reparatur der alten Erde, auch nicht um eine Verbesserung. Nein, hier wird etwas ganz Neues, anderes sichtbar. Im Alten Testament wird in Jesaja 65,17 schon von der neuen Erde gesprochen. Im hebräischen Urtext ist diese Stelle genau parallel zu 1. Mose 1,1 formuliert. Dort geht es um die Schöpfung unserer Welt. Das zeigt uns, dass auch bei der neuen Erde diese aus dem Nichts geschaffen wird, so wie damals unsere. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Das Neue löst das Alte ab. Die Zeit der Welt, wie wir sie kennen, ist vorüber. Jetzt steht hier allerdings auch noch, dass kein Meer mehr sein wird. Da habe ich mich gefragt, warum? Wenn ich an ein Meer denke, denke ich an Urlaub, Strand, Sonnenschein, so wie hier. Das ist Miami Beach. Da war ich 2012. Warum also sollte in der neuen Welt dieses herrliche Meer nicht mehr da sein? Die Menschen damals haben mit dem Meer ganz was anderes verbunden. Für sie war das Meer ein Ort der Gefahren und Ungeheuer. Es hat ihr Leben begrenzt und erschwert. Und viele hatten Angst vor dem großen Wasser. Sie hatten dabei eher so ein Bild im Kopf. Die Offenbarung ist nun mal nicht an uns geschrieben, sondern an die Menschen damals. Wenn man es also so betrachtet, dann ist es eher ein beruhigender Zuspruch, dass es kein Meer geben wird in der neuen Welt. Jetzt wissen wir, was es nicht geben wird. Kommen wir zu dem, was kommen wird. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das neue Jerusalem, genauso neu wie die Welt. Also auch hier wieder nicht renoviert oder noch einmal genauso gebaut, wie es schon einmal war, sondern ganz anders. Diese Stadt kommt vom Himmel. Sie ist also vollkommen. An ihr ist kein Makel. Sie ist perfekt von Gott gemacht. Außerdem ist sie schon vorbereitet. Sie muss am Ende der Welt nicht erst noch gemacht werden, sondern die Stadt ist schon vorhanden. Es ist nur noch nicht die Zeit gekommen, dass wir sie in voller Pracht sehen dürfen. Jerusalem. Sie ist geschmückt wie eine Braut, steht hier. Wer von euch Männern ist verheiratet? Ja, ich glaube noch ein paar mehr. Okay, also alle, die verheiratet sind. Stellt euch noch einmal vor, dieser Augenblick, als eure Frau reinkommt. Schön geschmückt in ihrem Kleid. Ihr seht sie das erste Mal. Könnt ihr es fühlen? War sie nicht wunderschön? So ungefähr dürfen wir uns das vorstellen, wenn das neue Jerusalem hereinbricht. Wunderschön, geschmückt wie eine Braut. Jerusalem kommt als Stadt. In einer Stadt gibt es Regeln und Gesetze zum Schutz der Bevölkerung. Sie hat eine starke Mauer, die gegen Feinde standhält. Gott zeigt hier also, dass er uns in der neuen Welt beschützen wird. Er wird für uns sorgen und er kümmert sich um unsere Ängste in der jetzigen Welt. Er kommt zu uns und möchte mit uns leben in der neuen Stadt. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Auch hier können wir ganz deutlich erkennen, dass Gott unsere Nöte, Ängste und alles, wovor wir uns fürchten, schon kennt. Sie sind ihm nicht egal. Gott weiß alle Momente, in denen wir traurig sind, in denen wir nicht mehr weiter wissen und keinen Ausweg mehr sehen. Zeiten, in denen wir Schmerzen erleiden müssen, sei es körperlich oder seelisch. Momente, in denen wir lieben Mitmenschen trauern und unsere Herzen am Zerbrechen sind. Auch ich kenne solche Momente nur zu gut. An dieser Stelle bekommen wir die Zusage von Gott, dass er das alles nicht nur weiß und sieht, sondern dass er es in der neuen Welt nicht zulassen wird. Und nicht nur das. Er wird uns unsere Tränen trocknen, ganz persönlich. Dabei spricht er ein Bild an, das wir von Eltern kennen. Wenn ein Kind hinfällt und sich verletzt, rennt es zu seinen Eltern und lässt sich trösten. Das erinnert mich an eine Situation aus meiner Kindheit. Ich bin mit meiner Mami und meinen beiden Geschwistern spazieren gewesen und bin Dreirad gefahren. Dann kamen wir an eine Hofeinfahrt und ich habe meine Mama gefragt, ob ich da hochfahren darf und dann von da oben runterfahren darf. Sie hat dann gesagt, ja, darfst du schon machen, aber der Weg ging so um die Ecke und deswegen hat sie mich gebeten, geradeaus weiterzufahren in den Rasen, weil meine Mama ja schlau war und gewusst hat, wenn ich im Rasen umfall, wird es nicht so wehtun. Also habe ich mein Dreirad da hochgeschoben, bin runtergefahren und habe im letzten Moment gedacht, warum soll ich denn nicht einfach den Weg weiterfahren? Und habe den Lenker rumgerissen. Und dann passierte, was passieren musste. Ich bin hingefallen. Habe die ganzen Ellenbogen und die Knie voller kleiner Steinchen gehabt, denn der Weg war voller Kies. Und dann habe ich natürlich sehr geweint. In dem Moment kam meine Mama, hat mich in die Arme genommen und getröstet. Genauso möchte Gott uns trösten. Uns liebevoll in seine Arme nehmen. Hier geht es um ein vertrautes Verhältnis. Gott spricht uns also auch noch zu, dass er mit uns so vertraut sein wird, dass er uns die Tränen abwischen kann. Dann wandte er sich zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Johannes schreibt das alles nicht auf, weil er besonders viel Lust dazu hatte oder sich überlegt hat, dass es noch kein Science-Fiction-Buch in der Bibel gibt. Er wird von Gott persönlich dazu aufgefordert. Und das auch noch mit einer direkten Begründung. Weil alles, was er sieht, der Wahrheit entspricht. Dafür steht Gott ein. Wir können uns also auf diese Zusage stützen und uns darauf verlassen, dass es so kommen wird. Und er fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Gott ist der Anfang und das Ende. Er hat die Welt, in der wir gerade leben, gemacht und hat auch die kommende Welt geschaffen. Damit hat Gott alles in seiner Hand. Er ist immer in Kontrolle und wir dürfen ihm vertrauen. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wir können mit allem, was wir brauchen, zu Gott kommen. Er versorgt uns. Und nicht nur das, er gibt uns das Beste von allem. Stellt euch einmal vor, ihr habt Durst. Wie gut tut da ein Glas Wasser? Aber Gott reicht uns nicht einfach nur ein Glas Wasser. Er gibt uns Wasser aus einer Quelle. Auch hier fällt mir wieder ein persönliches Beispiel ein. 2011 war ich mit den Rangers in Irland. Wir waren dort wandern für 7 Tage. Und wenn man wandert, braucht man viel zu trinken. Man kann aber natürlich nicht das gesamte Wasser für 7 Tage mitschleppen. Und deswegen kommt es darauf an, wie oft man eine Quelle oder eine Möglichkeit zum Auffüllen findet. Wir waren also an dem einen Tag schon ziemlich lange unterwegs. Wir waren alle ziemlich durstig und hatten keinen Tropfen mehr Wasser. Und wir wussten auch, was wir auf der Karte sehen konnten, es dauert noch richtig lange, bis wir zu dem nächsten Dorf kommen. Und dann haben wir uns überlegt zu beten. Weil was kannst du tun? Du bist mitten in der Pampa unterwegs, hast kein Wasser und mega Durst. Also haben wir uns hingesetzt und gebetet. Dann sind wir weitergelaufen und an der nächsten Straßenecke stand ein Truck. Also ein richtig großes Auto. Da drauf stand der Werbeslogan Monster. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Monster ist ein Energy-Getränk. Okay, der eine Fahrer stieg aus und fragte uns, ob wir Lust haben, mit ihnen ein Werbefoto zu machen. Wir hatten alle die Kluft an und das ist eine ziemlich coole Sache, wenn man so ein Werbefoto hinkriegt. Wir haben dann also ja gesagt. Was sie uns nicht gesagt haben, dass wir zur Belohnung jeder ein Monster Energy Drink kriegen. Das war ein 1/2 Liter Getränk, wo wir alle ziemlich Durst hatten. Normalerweise mag ich so eine Plörre überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wenn man wirklich Durst hat, dann trinkt man sogar solche Sachen. Für alle, die schon einmal wandern waren und richtig Durst hatten, ihr versteht mich sicher. Doch egal, wie erfrischend dieses Getränk auch sein mochte in diesem Moment und egal, wie erfrischend jeder Tropfen Wasser, den wir hier trinken, sein wird, irgendwann haben wir erneut Durst. Wenn wir allerdings von der Quelle des Lebens trinken, haben wir nie wieder Durst. Diese Zusage gibt uns auch schon Jesus in Johannes 4, Vers 14, als er mit der Frau am Brunnen spricht. Und noch etwas ist besonders. Hier steht, dass wir das Wasser des Lebens umsonst bekommen. Wir müssen also für das Beste der Welt noch nicht mal etwas bezahlen. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Am Ende bekommen wir nochmal die Versicherung, dass wir das oben Geschriebene ganz persönlich nehmen sollen. Gott ist nicht nur ein Gott der neuen Welt, sondern auch der Gott von dir und mir ganz persönlich. Wir dürfen Söhne und Töchter des Schöpfergottes sein. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ihr jetzt damit anfangen sollt. Schön und gut, dass es in Zukunft, wann auch immer diese sein wird, alles gut werden wird. Aber wir leben eben nicht in dieser neuen Welt. Oder vielleicht doch? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und nach fast drei Jahren MBS bin ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass wir auch schon heute ein Teil der neuen Welt leben dürfen. Jesus hat uns einen ziemlich genauen Einblick in diese neue Welt geben lassen, durch das, was er getan hat. Und wir als Christen, also Nachfolger Jesu, für uns ist es die Aufgabe, diese neue Welt jetzt und hier schon sichtbar werden zu lassen. Ich glaube, dass das Reich schon heute begonnen hat und sich durch die Liebe Gottes und durch Christen auf der ganzen Welt ausbreitet. Deshalb kann jeder Einzelne von uns, von euch, bei der Ausbreitung des Gottesreichs beteiligt sein. Ich weiß nicht, inwieweit die Männer vom Monster Truck wissen, dass sie gerade unsere Gebetserhörung waren. Aber sicherlich haben sie gemerkt, dass wir ziemlich fertig waren und wollten uns etwas Gutes tun. Wir dürfen also in der Hoffnung und freudigen Erwartung leben und wissen, dass Gott auch heute für uns da ist und uns versorgt. Auch auf vielen weiteren Aktionen bei den Rangers durfte und darf ich immer wieder erleben, dass Gott schon heute unsere Tränen abwischt und uns versorgt mit dem, was wir brauchen und noch vielem mehr. Und dazu möchte er uns Menschen als seine Werkzeuge benutzen, so wie er mich benutzt hat, diesen Stamm zu gründen, um seine Liebe in der Welt groß zu machen. Wir als Royal Ranger haben uns das zur Aufgabe gemacht. Vielleicht habt ihr Eltern ja schon einmal gemerkt, dass eure Kinder sich ein bisschen verändert haben, seit sie bei den Rangers sind. Wir Mitarbeiter erleben auf jeden Fall immer wieder, dass die Kinder von Gottes Liebe berührt werden. Wichtig hierbei ist, dass wir das nicht aus unserer Kraft versuchen, sondern uns immer wieder von Gottes Liebe füllen lassen. Bei den Rangers lernen die Kinder das schon von Anfang an. Wir beenden jedes Stammtreffen mit dem gemeinsamen Versprechen. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn die ganzen Ranger das sagen, aber ich sage es jetzt ganz alleine. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Nicht alleine. Um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Die Royal Ranger-Regeln zu halten. Die Royal Ranger-Regeln sind übrigens die blauen Zacken, die wir vorhin gesungen haben. Und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Die goldene Regel steht in Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr für euch von den Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Wir versuchen das also alles nicht alleine. Denn dann könnten wir es auch direkt sein lassen. Nur wenn wir uns auf Gottes Kraft verlassen, können wir es schaffen. Deshalb möchte ich euch ganz persönlich auffordern und ermutigen, neu mit Gottes Kraft voranzugehen und in den Bau seines Reiches zu investieren. Lasst euch von Gott gebrauchen. Und seid bereit, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass es besonders riesige Taten sind. Manchmal reicht schon ein kleines Lächeln, was einem anderen Menschen den ganzen Tag versüßt. Oft sind es die kleinen Momente im Alltag und nicht die großen Taten, die wir so selten erleben. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben und ich fordere euch heraus, auf Gott zu hören. Vielleicht redet er ja heute genau zu dir. Nimm dir diese Zeit mit Gott und lass dich nicht ablenken von irgendwelchen anderen Dingen. Zum Abschluss dieser Zeit werde ich noch mit uns zusammen beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du ihn als unser Vorbild hier auf die Welt gebracht hast, dass er uns gezeigt hat, wie wir dein Reich groß machen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder begleitest, uns aufhilfst, wenn wir scheitern und uns neue Kraft gibst, wenn wir keine mehr haben. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern wir uns immer wieder von deiner Liebe füllen lassen dürfen. Und ich danke dir, dass wir schwach sein dürfen, weil du uns stark machst. Amen.